und herzlich willkommen bei Mord auf Ex, der Wald-Edition.
Ja, wir sind mitten im Wald, Leute.
Also nicht nur wir werden hier heute moderieren, sondern auch ein Chor an Vögeln, die ihr im Hintergrund immer wieder zu hören bekommt. Ich weiß gar nicht genau, also wir haben uns jetzt gerade mal überlegt, wir nehmen heute mal im Wald auf, weil wir in einem Wald uns befinden und wir hatten irgendwie auch Lust, nicht wieder rein ins Haus zu gehen, sondern hier draußen in der Natur aufzunehmen. Aber ich glaube, unser Cutter, aka mein Freund, im Schnitt, der diese Folge aufbereitet, kriegt
so,
die Krise.
What? Ja, aber also wir sind ja eigentlich gerade auf Tour und jetzt sind wir bei meinen Eltern zwischengestoppt und die wohnen halt sozusagen
im Wald.
Und Leo und ich waren so, was ist mehr True Crime als im Wald einen Fall zu besprechen? Das machen wir heute.
Ganz genau. Außer, wenn es irgendwann dunkel wird, dann prügel ich uns wieder ins Haus rein, weil ich werde auf keinen Fall in diesem Wald im Dunkeln sein, weil er ist jetzt gerade super idyllisch und super friedlich, aber wenn wir hier auch noch über True Crime reden und es dann auch noch düsterer wird, das geht auf gar keinen Fall.
Ich habe tatsächlich von der Tour auch ein zu dumm zum Verbrechen mitgebracht. Weil es gab ja Leute auf der Tour, die uns live ihre zu dumm zum Verbrechen erzählt haben. Und eins fand ich total krass, weil es ging erstmal um unsere Tourtickets. Also jemand hat versucht, mit unseren Tourtickets einen Betrug zu machen. Und ein Mädchen, deren bester Freund wurde schon betrogen. Also der hat versucht, unsere Tourtickets zu kaufen. Bitte macht das nur über die offiziellen Seiten, weil anscheinend gibt es einfach Betrüger draußen. Und der wurde total abgezogen und der hat sein Geld nie bekommen. Und dieses Mädchen hat dann auch auf irgendeiner anderen Seite jemanden gefunden, der ihr Tickets angeboten hat. Und dann schreibt sie mit dem und kriegt seinen Kontakt und es ist der Name ihres besten Freundes. Also der Betrüger war einfach so dumm, dass er dann als Namen, also weil er nicht seinen eigenen angeben wollte, damit er nicht bei der Polizei gemeldet wurde, sein letztes Opfer angegeben hat und dieses Mädel wusste halt, dass der betrogen wurde und war so,
und damit eine kleine Message an alle Betrügerinnen und Betrüger da draußen, die Exi-Power ist nicht zu unterschätzen.
Nein.
Die Exis sind wie in
die sind
The Last of Us, also wenn wir jetzt direkt über deine aktuelle Serie gucken, die du gerade suchtest, die sind wie so eine connectete Pilzart.
Das geil,
ist
das im Wald zu sagen.
Für euch.
Ja, hier sind ganz viele Pilze, Leo.
Und falls eine Person betrogen wird, geht das direkt durch die Sensoren an alle anderen Exis. Also versucht's gar nicht erst.
Nee, also dieser Betrüger, die haben das tatsächlich der Polizei gemeldet und der wurde überführt. Also ein Exi-Betrüger weniger, das ist schon mal gut.
Apropos Betrug, ich habe gerade tatsächlich zum ersten Mal eine Nachricht bekommen und zwar, hallo Mama. Ich wusste nicht, dass ich Mama bin, außer dass Freddo, vielleicht kann Freddo plötzlich SMS tippen.
Und du hast so wütend zurückgeschrieben, ne?
Hallo Mama, das ist meine neue Nummer, schreib mir auf WhatsApp. Und dann wurde direkt ein bisschen ausgerastet von meiner
Leo war
Seite.
So, du dummes Schwein, du wirst nie mehr schlafen können.
Kommst in die Hölle.
Du kommst in die Hölle, du bist ein schlimmer Mensch.
Ich dachte erst, ob man halt so wirklich so richtig manipulativ eine WhatsApp-Konversation startet mit der Person.
Und dann war ich so, dafür hast du keine Zeit.
Ja, und dann war so, Leonie, wir müssen arbeiten.
Ja. Beziehungsweise wir müssen eine Podcast-Folge aufnehmen und ich habe ja heute einen Fall, den ich dir gerne erzählen möchte.
Inklusive Vogelgezwitscher und damit geht's jetzt los.
Eine Warnung vorher, es wird ein bisschen verwirrend. Nehmt euch eine Liste, schreibt euch die Namen auf. Ich glaube, das braucht ihr heute. Und damit, los geht's. Für uns geht es diese Woche 40 Jahre zurück in der Zeit und nach Orange County, Kalifornien. Das Zuhause von Disneyland, Orangen- und Olivenbäumen, Eukalyptus und mexikanischem Essen. Und natürlich auch dem Pazifischen Ozean. Nicht weit hiervon liegt Los Angeles entfernt. Hier ist alles größer, glänzender und dreckiger. Die Bewohner von Orange County werden von den Großstädtern aus Los Angeles oft als sehr hochnäsig, als konservativ und auch als prüde bezeichnet. Und die Leute in Orange County sind auch sehr wohlhabend. Also das durchschnittliche Einkommen liegt hier bei $50.000 im Jahr. Doch nicht allen geht's so gut. Orange County wird auch von Gegensätzen beherrscht. Die Reichen leben hier neben den sehr Armen. Wenn man nur ein paar Straßen weitergeht, ändert sich die ganze Nachbarschaft. Jetzt sieht man statt schicken Autos Obdachlose, Junkies, alte Menschen auf der Suche nach Kleingeld. Einige schieben Einkaufswagen vor sich her, in ihnen liegt ihr ganzes Zuhause. Im Jahr 1985 verzeichnet der Gerichtsmediziner in Orange County 13.000 Tote. 112 waren Morde Und einer dieser Morde trug sich im Ocean Breeze Drive am 19. März zu. Der Ocean Breeze Drive liegt nur wenige Minuten von der Polizeiwache entfernt. Die Straße ist total schön, mit großen Häusern, weißen Zäunen und bunten Blumen in den Vorgärten. Irgendwie finde ich auch das ganz passend, dass wir hierfür in so einem eigentlich sehr idyllischen Wald sitzen.
Echt? Ich dachte die ganze Zeit bisher, ach, der Fall ist dann doch gar nicht so waldbezogen, weil du redest über den Ozean.
Ja,
und
aber im Ocean Breeze Drive ist es auch total ruhig und ich glaube, das Einzige, was du hörst, ist tatsächlich auch Vogelgezwitscher.
Okay, also es ist sehr naturbelassen dort.
Ja, also man muss sagen, im Ocean Breeze Drive ist es halt schon alles sehr friedlich. Also die Menschen haben alle große Bäume und Büsche auf ihren Grundstücken. Es ist sehr viel Natur vorhanden. Jeder hat so ein bisschen seine Privatsphäre, sein eigenes Grundstück. Es gibt zwar ein paar Nachbarn, die sieht man aber nur, wenn man will.
Also das ist jetzt eher die Gegend, von der du am Anfang erzählt hast, die so ein bisschen die wohlhabender ist.
Die wohlhabender ist, genau. Also die Menschen, die hier wohnen, die verdienen tatsächlich sehr gutes Geld. Sie sind meist schon etwas älter und sie haben auch bereits Familien. Und an Wochenenden ist es hier sehr ruhig. Hier passiert eigentlich nicht viel. Aber trotzdem gibt es natürlich eine Polizeiwache und auch immer einen Polizist, der nachts Dienst hat. Und am 19. März ist die Schicht von Officer Halligan fast vorbei. Es ist jetzt bereits 3:30 und die Sonne wird bald aufgehen. Es ist kalt draußen und der Beamte lässt jetzt die Heizung im Auto laufen. Dann kommt ein Anruf durch das Autoradio durch. Es habe einen möglichen Mord gegeben im Ocean Breeze Drive. Officer Halligan kennt die Straße gut und sie ist nicht weit entfernt, von wo er jetzt gerade steht, also startet er den Motor und fährt los. Im Ocean Breeze Drive gibt es keine Straßenlaternen und so sieht Officer Halligan nur so weit, wie die Scheinwerfer seines Autos leuchten. Dann endlich kommt das richtige Haus. Es ist ein grünes, einstöckiges Haus aus Stein. Als der Beamte aussteigt, ist es ganz ruhig. Das ist total ungewöhnlich für einen potenziellen Mord. Also normalerweise kommt ihnen schon jemand entgegengelaufen, es wird geschrien, es ist viel los. Das ist alles nicht der Fall.
Und was bedeutet überhaupt ein potenzieller Mord? Also hat jemand einen Schuss gehört? Also es ist eine sehr irgendwie schwammige Aussage, oder? Von der Person, die anscheinend jetzt diesen Polizisten dorthin schickt.
Ja, also er wurde von der Notrufzentrale angerufen und die haben anscheinend einen Notruf bekommen. Aber er kriegt total wenig Informationen und das ist für ihn auch schwierig, ne? Also er ist ja der einzige Beamte jetzt vor Ort und er weiß nicht, was ihn erwartet. Er fragt sich in diesem Moment auch, ob das Ganze vielleicht alles nur ein schlechter Scherz war. Also dass ein paar Jugendliche angerufen haben und halt einen Prank spielen wollten. Weil es passt einfach alles nicht. Es ist alles nicht, wie Officer Halligan das normalerweise kennt. Was Officer Halligan auch Sorgen macht, ist, dass wenn der Call tatsächlich echt war, dann wird sich der Täter wahrscheinlich noch in der Nähe befinden. Officer Halligan war nämlich so schnell im Ocean Breeze Drive gewesen, dass der Täter kaum Zeit gehabt haben muss, zu fliehen. Dann gibt es ein Knacken. Officer Halligan schreckt jetzt hoch. Doch er merkt, es ist nur sein Radio. Die Notrufzentrale informiert jetzt Officer Halligan darüber, dass sich das Opfer mit einer Schussverletzung im Haus befindet. Der Täter selbst sei nicht im Gebäude. Officer Halligan sieht jetzt ein Licht, das im Haus angeht. Dann kommt ein Mann aus der Tür. Er ist klein und korpulent. Er ist angespannt und sein ganzes Gesicht ist voller Tränen. Neben dem Mann steht ein junges, blondes Mädchen. Sie hält ein Baby im Arm und weint. Der Mann stammelt. Ich glaube, meine Frau wurde erschossen. Ich habe allerdings Angst nachzuschauen. Sie ist im Schlafzimmer.
Und wer ist die Frau neben ihm?
Ja, das weiß Officer Halligan zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Er kann das alles nicht einordnen. Er findet das auch total komisch, dass der Mann sagt, er hat sich nicht getraut nachzuschauen. Also das erklärt aber auch diesen undefinierten Notruf, wo irgendwie niemand richtig sagen konnte, was passiert ist, weil anscheinend hat ja niemand dieses Zimmer betreten, wo die Frau drin liegen soll. Officer Halligan fragt jetzt, wo das Schlafzimmer ist und der Mann deutet nach hinten ins Haus. Officer Halligan befiehlt dem Mann und dem Mädchen, sich auf die Couch zu setzen. Er selbst geht langsam in die Richtung, in die der Mann gedeutet hat. Officer Halligan macht jetzt seine Taschenlampe an. Am Ende des Flurs kann er eine halbgeschlossene Tür erkennen. Mit seiner Schulter stößt der Polizist die Tür auf. Er hört ein leichtes Gurgeln. Auf dem Bett sind Blumenbezüge zu sehen. Und in dieser Bettwäsche liegt eine Frau mit hellen Haaren. Überall ist Blut. Ihre Lungen versuchen verzweifelt, noch Luft zu erhaschen. Ein schreckliches, gluckendes Geräusch.
Oh Gott.
Aus nächster Nähe wurde die Frau von 2 Kugeln getroffen, direkt in die Brust. Die Frau wirkt jung. Sie scheint gerade mal Anfang 20 zu sein. Einen ihrer Arme hat sie über sich gelegt, so als hätte sie geschlafen. Sie trägt einen Schlafanzug mit Pinguinen drauf. Scheint ganz so, als hätte sie den Täter nicht kommen gesehen. Officer Halligan verständigt jetzt sofort den Notarzt. Verzweifelt versuchen die Ärzte, die Frau auf dem Boden des Schlafzimmers wiederzubeleben. Aber sie haben keinen Erfolg. Die Frau wird wenig später sterben. Officer Halligan schaut sich um. An den Wänden hängen überall Bilder. Ein großes Porträt zeigt einen Mann und eine Frau eng umschlungen.
Und auf diesen Porträts, wen sieht man da? Also ist das jetzt zum Beispiel die Frau, die gerade tot gefunden wurde?
Ja, also Officer Halligan kann das nicht so ganz definieren. Es könnte die tote Frau sein, die auf dem Boden liegt. Mhm. Es könnte aber genauso gut die Frau sein, die er im Wohnzimmer gesehen hat.
Sind die ungefähr gleich alt?
Also er kann ja jetzt nur eine Schätzung machen und die sehen sich total ähnlich. Aber es ist natürlich auch schwer, an der Leiche zu sagen. Mhm. Also, weißt du?
Nee, nur weil ich bin so verwirrt, weil du hast ja gerade gesagt, die junge Frau, die ermordet wurde, scheint Anfang 20 zu sein und die andere ist auch noch super jung. Deswegen will ich gerade so versuchen zu verstehen, wer ist die Frau,
ja,
wer ist die
ja, da
andere Frau dann?
Vielleicht noch, das werde ich dir alles gleich auflösen. Jetzt schaut sich Officer Halligan erstmal weiter um. Auf dem Teppich liegt eine Waffe und er sammelt die jetzt ein. Im Krankenhaus wird jetzt festgestellt, die Tote heißt Linda Mary Brown und ist 23 Jahre alt. Und jetzt beginnen die Mordermittlungen. Und jetzt kommen wir zu der Frau, die so viele Fragen auch bei dir aufgeworfen hat, nämlich die junge Frau im Wohnzimmer und auch der Mann. Die sitzen ja immer noch auf dieser Couch, wo Officer Halligan sie hingesetzt hat. Und der Mann ist der Ehemann, der heißt David Brown und ist 32 Jahre alt. Er war mit dem Auto unterwegs, als der Mord passierte. Die junge Frau, die neben ihm sitzt, ist 17 Jahre alt und heißt Patty. Und sie ist Lindas Schwester. Und das Baby in ihrem Arm ist das Kind von David und Linda, also der ermordeten Frau.
Okay, also um es einmal kurz wirklich zu kapieren, die junge Frau, die noch lebt, die jetzt auch auf dem Sofa sitzt, ist die Schwester von der Ermordeten.
Genau.
Und hat das Kind aber von ihrer Schwester wiederum im Arm.
Genau, wahrscheinlich, weil ja ihrer Schwester was zugestoßen ist. Also wir haben den Ehemann und die Schwester, die sich beide noch in diesem Haus jetzt befinden.
Okay.
Die Polizei fragt jetzt aber, ob noch jemand im Haus ist. Und die beiden antworten mit Cinnamon. Die Polizei fragt nach Cinnamon?
Mhm.
Cinnamon ist ein junges Mädchen, sie ist 14 Jahre alt und sie ist David Browns Kind aus früherer Ehe. Also nicht Lindas Kind, aber Davids Kind und Linda war sozusagen die Stiefmutter. David erklärt der Polizei, dass Cinnamon und Linda sich nicht gut verstanden hätten. Deshalb hätte David auch schon öfters Cinnamons richtige Mutter gebeten, ihre Tochter wieder bei sich wohnen zu lassen. Aber da das nicht so richtig passiert ist und das alle nicht so richtig wollten, haben sie dann eine andere Alternative gefunden. Cinnamon hat in einem Wohnwagen im Garten der Familie gewohnt.
Warum wollte die Mama sie nicht wieder nehmen?
Cinnamon wollte auch nicht wirklich zu ihrer richtigen Mutter zurück.
Mhm.
Sie wollte lieber bei ihrem Vater wohnen bleiben.
Mhm.
Und ja, also ist ja irgendwie eigentlich ein bisschen komisch, dass ein Kind in einem Wohnwagen draußen wohnt.
Ja.
Aber dieser Wohnwagen soll auch total schön sein. Also den haben die sehr süß eingerichtet. Der hat so richtig kleine Gardinen vor den Fenstern. Und sonst war da auch alles drin, was sich so eine 14-Jährige wünschen könnte.
Okay, also sie wollte da freiwillig auch wirklich wohnen. Es ist nicht so, dass die Familie irgendwie das Kind aus anderer Ehe eher nervig fand und deswegen nach draußen gesperrt hat.
Es scheint schon so gewesen zu sein, als dass es sehr viele Konflikte gegeben hätte. Also David erzählt jetzt, dass Cinnamon eher das Problem war. Also sie soll ein sehr schwieriges Kind sein. Sie macht Probleme in der Schule, sie hilft nicht zu Hause mit und sie hat sich weder mit Linda noch mit ihrer Schwester Patty verstanden. Und Cinnamon soll auch sehr aggressiv sein und sehr ungern Zeit mit anderen Menschen verbringen. Okay. Es sei denn, es sind ihre imaginären Freunde. Weil Cinnamon bildet sich anscheinend ein, Leute zu sehen.
Mm.
Und dann erzählt David noch, wie er in der Nacht des Mordes nicht hätte schlafen können und dann zum Supermarkt gefahren war. Und als er wiederkam, hat er Lindas Leiche gefunden. Und die einzige andere Person, die auch da war, war Patty, also Lindas Schwester. Und die hat dann zu David gesagt, Cinnamon hat es getan. Mm. Also,
okay.
David erzählt jetzt eigentlich den Beamten, dass er glaubt, dass seine 14-jährige Tochter seine Frau umgebracht hat.
Krass.
Patty wird jetzt befragt, sie ist ja die einzige Zeugin und sie erzählt auch den Beamten, was sie vor dem Mord beobachtet hat. Cinnamon soll einen Film namens Wife for Sale sich angeschaut haben, als David gerade das Haus verlassen hat. Linda ist dann gegen 9 Uhr ins Bett gegangen, hat aber vor Cinnamon noch Bescheid gesagt, dass sie bitte auch pünktlich ins Bett gehen solle. Als Patty dann ins Bett gehen will, folgt ihr dann Cinnamon und fragt sie, ob sie ihr helfen könnte.
Also Patty wohnt auch bei denen zu Hause.
Genau, also Lindas kleine Schwester wohnt mit im Haus dieser etwas merkwürdigen Patchwork-Familie vielleicht.
Okay.
Oder muss ja auch nicht merkwürdig sein. Ne?
Also David hat einfach 3 Frauen um sich wohnen, beziehungsweise auch eine Tochter.
Genau.
Noch 2 Töchter, die andere hat ja noch ein kleines Kind.
Als Patty dann ins Bett gehen will, folgt ihr Cinnamon und fragt sie, ob sie ihr helfen könnte. Als Patty dann runterschaut, hat sie gesehen, dass Cinnamon eine Waffe in der Hand hat. Die 14-Jährige fragt jetzt ihre Stieftante, wie man diese benutzen könnte. Als Patty dann fragt, wieso, sagt Cinnamon, nur zur Sicherheit, falls jemand einbricht. Patty antwortet daraufhin, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, aber du musst sie entsichern und dann schießen. Und daraufhin...
Warum erklärt sie das seiner 14-Jährigen jetzt?
Ja, also die waren auch eh viel schießen als Familie und es ist auch immer noch Amerika. Aber natürlich ist das irgendwie merkwürdig. Cinnamon soll dann die Waffe mitgenommen haben und ins Bett gegangen sein. Patty ist dann schlafen gegangen und erst wieder durch Schüsse aufgewacht. Als sie schaut, was passiert ist, sieht sie Cinnamon aus dem Zimmer rennen und als sie zur Uhr schaut, ist es 2.23 Uhr.
Aber das erzählt jetzt alles Patty. Was sagt denn Cinnamon dazu? Beziehungsweise, wo ist sie überhaupt gerade? Also, das wirkt ja alles irgendwie so, als ob man da auch nochmal schon Cinnamon zu befragen sollte, ob das so stimmt.
Ja, also Cinnamon ist nicht da. Die ist geflüchtet, nachdem sie den Mord begangen hat. Und die Polizei fängt jetzt sofort an, das Grundstück abzusuchen. Aber nirgendwo ist die kleine Cinnamon zu sehen. Das 14-jährige Mädchen ist mittlerweile die Hauptverdächtige im Mord an ihrer eigenen Stiefmutter. Stunden später sucht einer der Polizisten jetzt erneut das Grundstück ab. Als er an einer Hundehütte vorbeigeht, wird er stutzig. Etwas befindet sich nämlich da drinnen. Und als der Polizist jetzt genauer hinsieht, sieht er ein kleines Mädchen, das zusammengekauert in der Hütte liegt. Die braunen Haare des Mädchens liegen über ihrem Gesicht. Und dem Polizisten wird jetzt klar, es ist Cinnamon Brown. Der Detective ruft den Namen des Mädchens. Cinnamon, Cinnamon. Und dann bewegt sie sich. Langsam kommt Cinnamon Brown aus der Hütte hinaus. Sie trägt ein Sweatshirt und eine Jogginghose und beides ist voller Erbrochenem und Urin.
Oh nein, also war sie natürlich total verängstigt in der Hütte.
Ja, beziehungsweise der Polizist sieht jetzt in dieser Hundehütte auch mehrere Pillenpackungen und die sind alle leer. Daraus schließt der Polizist, dass Cinnamon Brown versucht hat, sich das Leben zu nehmen.
Mhm.
Der Detective bemerkt auch, dass Cinnamon etwas in ihren Händen hält. Vorsichtig drückt er jetzt die Finger des Mädchens auseinander. Auf dem Zettel steht, bitte Gott, verzeihe mir. Ich wollte ihr nicht wehtun.
Oh Gott, also hat sie es tatsächlich getan.
Ja, also sie ist jetzt noch total benebelt von diesen Schmerzmitteln, aber sie hat ja eigentlich das Geständnis in ihrer Hand. Und sie wird jetzt erstmal von Sanitätern betreut. Man merkt, dass dieses Mädchen nur knapp dem Tod entkommen ist. Aber trotzdem bringt der Krankenwagen sie jetzt direkt ins Gefängnis, weil dieses 14-jährige Mädchen ist einfach die Hauptverdächtige in einem Mord und muss jetzt befragt werden.
Kann man denn herausfinden, ob das von ihr geschrieben wurde?
Ja, das ist ihre Handschrift.
Okay,
ja.
Das ist natürlich krass.
Ja, also man kann dann auch feststellen, dass sie auch die Waffe in der Hand hatte und alles.
Mhm.
Also es ist sehr schnell, sehr eindeutig, dass Cinnamon ihre Stiefmutter erschossen hat. Die Frage ist, warum? Und deswegen fangen jetzt die Polizisten an, Cinnamon zu verhören. Das kleine 14-jährige Mädchen sitzt also jetzt in einem orangefarbenen Gefängnisanzug in einem kahlen Verhörraum. Und ihr gegenüber sitzt der zuständige Detective und er sieht ein Mädchen, das wunderhübsch ist, ehrlich gesagt. Aber sie sieht irgendwie auch schon sehr erwachsen aus, aber hat auch immer noch das Gesicht eines Kindes. Ihre Augen sind dunkelbraun und die starren den Detective jetzt an. Eiskalt, ohne Emotionen. Dem Polizist läuft ein Schauer über den Rücken. Wie kann ein Kind einen so grausamen Mord begehen? Ich habe dir mal ein Foto von ihr mitgebracht.
Hm.
Wie würdest du sie denn beschreiben?
Krass, ich finde, sie sieht viel älter aus.
Ja.
Also ich hätte nicht gedacht, dass die Frau auf diesem Foto erst 14 ist.
Und sie ist schon wunderschön, ne?
Ja, total.
Ich finde, sie sieht aus wie eine Schauspielerin oder ein Model. Also ich fand, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, ich dachte echt, wow, also
voll. Also sie definitiv, ich hätte jetzt, wenn ich einfach so hätte schätzen müssen, finde ich, sieht sie wie 21 aus. Sie hat so ein sehr, sehr schmales Gesicht und hohe Wangenknochen und auch so sehr lockige Haare, also so eine lockige, so ein Pony nach oben geföhnt und
sehr
total,
große Augen.
Genau.
Sehr perfekte Gesichtszüge tatsächlich. Ja, und dieses Kind, das irgendwie schon eigentlich aussieht wie eine Frau, die guckt diesen Polizisten aber, wie gesagt, so eiskalt an. Und der Polizist denkt, das ist die eiskalteste Mörderin, der er je begegnet ist.
Oh Gott, krass. Weil man halt das auch vielleicht einfach nicht vermutet. Also ich glaube, bei so einem Teenager, die irgendwie, ja, also die so unschuldig aussieht wie Cinnamon, bist du dann noch schockierter, wenn dann alles auf sie hindeutet und tatsächlich auch DNA oder zumindest irgendwie Fingerabdrücke an der Waffe sind und sie das Geständnis in den Händen gehalten hat.
Und der Polizist denkt sich halt, ich habe hier eigentlich den Teufel vor mir in Gestalt einer jungen, wunderschönen Frau, die eigentlich gerade noch ein Kind war.
Mhm. Was sagt die denn jetzt dazu? Also sie guckt ihn jetzt eiskalt an, wie er das irgendwie beschreibt, aber also warum hat sie das gemacht?
Ja, also der Polizist fragt Cinnamon jetzt ganz direkt, Cinnamon, ich muss mit dir sprechen. Weißt du, warum du hier bist? Und daraufhin antwortet Cinnamon, ja, weil ich Linda wehgetan habe. Also sie gesteht damit auch schon die Tat.
Okay, aber das ist natürlich eine sehr spannende Formulierung, weil sie hat ja auf sie geschossen. Dann natürlich tut man jemanden weh.
Ja, also die Polizisten fragen jetzt auch nach. Die fragen, wie hast du ihr denn wehgetan? Und daraufhin antwortet Cinnamon, ich habe sie erschossen.
Okay.
Also da stellt sie das nochmal klar.
Okay.
Und dann erläutern die Beamten Cinnamon, dass sie verhaftet wurde, also diese Formalien so ein bisschen, also sie wurde verhaftet für den Mord, sie wird verdächtigt, Linda umgebracht zu haben und jetzt guckt Cinnamon auf einmal mega schockiert, weil sie kann nicht glauben, dass Linda tot ist. Sie sagt immer wieder, sie ist tot, oh nein, also anscheinend hat sie gar nicht realisiert, dass sie Linda mit den Schüssen umgebracht hat.
Okay, das erklärt natürlich, warum sie am Anfang das auch so merkwürdig formuliert und sagt, weil ich Linda wehgetan habe, weil das, das ist, also es, man kann ja nicht mehr jemandem wehtun, der jetzt tot ist, so, sie hat auf den geschossen.
Ja. Und der Detective liest Cinnamon jetzt ihre Rechte vor und bittet sie dann zu erzählen, was passiert ist. Und Cinnamon gesteht jetzt die ganze Tat. Sie erzählt, dass nachdem David Brown kurz nach Mitternacht das Haus verlassen hatte, sie in das Zimmer ihrer Eltern gegangen ist, in dem Linda noch geschlafen hat. In ihrer Hand hat sie eine Waffe gehalten und dann ging alles ganz schnell. Cinnamon hat ein Kissen gegriffen, dieses auf Lindas Brust gedrückt und dann durch das Kissen durch ihre Stiefmutter erschossen. Aber Linda ist wach geworden und sie hat angefangen zu schreien und der Schuss hat sie nicht direkt getötet. Cinnamon stand total unter Schock, sie hat die Waffe dann umklammert, das Ganze hat sich mit dem Kissen verfangen und Cinnamon konnte kein zweites Mal schießen. Also ist sie aus dem Zimmer gerannt, hat dort Patty getroffen, also Lindas jüngere Schwester, die sie dann total erschrocken angeschaut hat. Und Cinnamon hat dann an dieser Waffe herumgetastet und dadurch hat sich ein zweiter Schuss gelöst. Dass sie die Polizei auch feststellen können, dass drei Schüsse abgefeuert wurden. Und dieser ist zum Glück nur in eine Wand gegangen. Aber Cinnamon ist dann erneut ins Schlafzimmer gegangen und hat einen dritten Schuss abgefeuert. Und der hat Linda wieder in der Brust getroffen.
Oh Gott.
Danach war dann alles still und Linda hat nicht mehr geschrien.
Warum?
Cinnamon erzählt der Polizei auch, dass sie danach ins Badezimmer gegangen ist und eine Handvoll Pillen geschluckt hat. Es war eine Mischung aus verschiedenen Blutsenkern und Schmerztabletten. Und dann verließ sie das Haus und schwankte in den Garten. In den Händen hatte sie bereits den Abschiedsbrief und ist dann zu der Hundehütte gegangen. Die Polizei fragt Cinnamon jetzt genau das Gleiche, was du dich die ganze Zeit fragst. Also, warum hat sie das gemacht?
Mhm.
Und Cinnamon erzählt, ich und mein Vater haben uns sehr gut verstanden, aber Linda hat einmal gesagt, dass sie nicht wolle, dass ich im Haus bin. Deshalb bin ich in den Wohnwagen gezogen. Aber auch das hat nicht funktioniert. Sie hat gesagt, wenn du nicht das Haus verlässt, bis ich aufwache, werde ich dich umbringen.
Okay, also sie hat sich selber verteidigt durch das Schießen.
Also Cinnamon erzählt jetzt, dass es anscheinend einen großen Streit gegeben hätte zwischen ihr und Linda und dass Linda auch immer neidisch auf Cinnamon gewesen war und dass Cinnamon es nicht gefallen hätte, wie abweisend Linda zu ihrem Vater gewesen war und wie schlecht sie auch das Baby behandelt hätte. Und die Polizei glaubt Cinnamon nicht so richtig, dass ihre Stiefmutter sie bedroht hat. Die checken dann auch die Story, fragen so ein paar Mal nach und merken, dass Cinnamon einfach die Story auch immer wieder abändert, also wahrscheinlich lügt. Aber sie haben auf jeden Fall ein Geständnis und sie haben auch ein Motiv, nämlich, dass Cinnamon ihre Stiefmutter nicht mochte und dass Cinnamon auch ihren Vater sozusagen für sich haben wollte, weil sie anscheinend ein Problem mit ihrer Stiefmutter hatte.
Okay, also sie glauben jetzt auch zum Beispiel nicht, dass Linda selber Cinnamon gedroht hat, dass sie umbringen würde.
Es gibt keine Anzeichen dafür. Okay. Also die reden ja mit allen anderen Leuten, die reden auch mit Cinnamons leiblicher Mutter, die reden mit Patty, die reden mit David, also mit Cinnamons Vater und alle sagen, dass das überhaupt nicht der Fall war. Es wirkt eher so, dass Cinnamon einfach ihre Stiefmutter gehasst hat und es auch gehasst hat, dass ihre Stiefmutter sozusagen den begehrten Platz neben ihrem Vater eingenommen hat. Weißt du, sie musste ja auch schon nach draußen ziehen. Sie hat nicht so viel Zeit mit ihrem Vater verbracht und deswegen hat sie beschlossen, ihre Stiefmutter zu ermorden.
Okay, also das Motiv Eifersucht.
Ja, Eifersucht. Mittlerweile geht es Cinnamon aber immer schlechter und sie wird jetzt ins nächste Krankenhaus gebracht. Parallel zu Patty wird jetzt auch David vernommen. Der steht total unter Schock. Also seine Tochter hat einfach gerade seine Frau erschossen. Und er versucht auch immer noch zu begreifen, was da wirklich dahinter steckt. Und auch die Polizei hat noch viele Fragen. Und so lässt sie David jetzt das erste Mal die Geschichte der Patchwork-Familie erzählen. Weil die Frage ist ja wirklich, warum wohnt da noch die Schwägerin mit im Haus? Wie ist das alles zustande gekommen? Und so erzählt David jetzt den Beamten seine Familiengeschichte. Als David erst 15 Jahre alt war, hat er Cinnamons Mutter kennengelernt. Cinnamons leibliche Mutter war auch Davids erste Frau. Sie hieß Brenda und zwischen Brenda und David war es Liebe auf den ersten Blick. Mit nur 17 Jahren haben die beiden geheiratet und schon 2 Monate später wird auch Cinnamon geboren. Ihre Eltern haben ihr diesen sehr außergewöhnlichen Namen gegeben, also Cinnamon ist ja...
Zimt.
Ja, Zimt ist jetzt irgendwie nicht ein Name, der so häufig vorkommt, aber den haben ihre Eltern ihr ganz bewusst gegeben, weil sie gehofft haben, dass ihre Tochter einmal berühmt wird und dadurch dieser Name im Gedächtnis bleibt. Das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise passiert, aber wahrscheinlich nicht so, wie sie sich das erhofft haben.
Aber dieser Trend, dass irgendwie Eltern ihre Kinder berühmt machen wollen und sie dann irgendwie Stormy oder was auch immer nennen oder nach irgendeinem Gegenstand. Ich weiß nicht, ob das alles so gesund ist.
Ja, ich auch nicht.
Obwohl ich Cinnamon eigentlich ganz schön finde. Aber ich denke bei dem Namen Cinnamon eher an so eine braune, dicke Katze oder so. An so ein Haustier.
Ja, an eine dicke Katze denkst du bei Cinnamon? Okay. Ja, ich finde es auch einen guten Namen für ein Tier. Aber
Cinnamon und Garfield. So eine eigene kleine Cartoon-Serie.
Ja. Aber ich glaube, ich würde meine Tochter auch nicht so nennen, aber das muss ja jeder für sich entscheiden.
Okay, das ist jetzt natürlich sehr früh, ne? Also mit 15 lernen die sich kennen, mit 17 heiraten sie und dann bekommt sie mit 17 ein Kind.
Ja.
Sie ist selber ein Kind.
Ja, die haben wirklich sehr früh ein Kind bekommen. Das Stimmt. Ja.
Das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil viele, die auch so krass früh Kinder kriegen, haben natürlich noch selber mit diversen Dingen zu kämpfen.
Und ja, die müssen erstmal schauen, wie verdienen wir Geld, ja, ne? Wie machen wir jetzt unseren Schulabschluss. Also David macht zu dieser Zeit jetzt erst, muss erst irgendwie sein Abi machen, fängt dann an zu studieren und muss sich jetzt überlegen, wie verdiene ich Geld. Er fängt dann in einer Computerfirma an, das ist zu der Zeit noch ein sehr neues Thema und deswegen macht er da schnell Karriere und verdient jetzt tatsächlich auch gutes Geld. Als Cinnamon 3 Jahre alt ist, lassen sich ihre Eltern jetzt aber scheiden. Die Liebe auf den ersten Blick hat also nicht gehalten. Aber es dauert nicht lange und David heiratet jetzt ein zweites Mal und zieht rund 100 Kilometer nach Riverside. Cinnamon bleibt bei ihrer Mutter und ihren Vater sieht sie jetzt nur an den Wochenenden. Cinnamon liebt ihren Vater aber über alles und diese Distanz ist für sie kaum zu ertragen. Bei Papa zu sein, das ist ihr viel lieber, als bei ihrer Mutter zu wohnen. Weil hier muss sie nur im Haushalt helfen und mit ihrem Papa wiederum fährt sie an den Wochenenden nach Disneyland und darf spielen und alles ist einfach so viel cooler.
Scheinbar hat David ja auch viel mehr Geld. Also klar ist das jetzt nicht der einzige Grund für ein Kind, dass man zum Vater möchte, natürlich nicht. Ja, und da kann ich mir auch vorstellen, dass da natürlich auch alles ein bisschen angenehmer ist. Also da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Spielzeug, man kann coolere Sachen unternehmen als bei einer alleinerziehenden Mutter, die sich jetzt irgendwie über Wasser halten muss.
Ach, ehrlich gesagt, das ist ja auch dieses typische Ding, ne? Wenn du den Papa oder meinetwegen auch die Mutter nur am Wochenende siehst, dann sind die natürlich viel cooler und entspannter, weil du halt den Stress in der Woche nicht mitmachst. Das ist natürlich auch total unfair. Das kann halt ein Kind nicht so gut einordnen, aber also David macht es sich da, glaube ich, auch bequem. Der nimmt halt seine Tochter dann jedes Mal mit nach Disneyland und natürlich ist das geiler, als bei Mama zu sein, die den ganzen Tag arbeiten muss.
Ja, da kannst du nicht mit konkurrieren, wenn dann Mickey Mouse plötzlich um die Ecke kommt.
100 Kilometer entfernt baut sich jetzt Cinnamons Vater ein neues Leben mit einer zweiten Frau auf. Neben dem Ehepaar ziehen die Baileys ein. Die Baileys ist eine Familie mit 11 Kindern und einer alleinerziehenden Mutter. David nimmt Kontakt zu seinen Nachbarn auf und spricht immer wieder mit der Mutter der Baileys.
Kann er mal lieber Kontakt aufnehmen zu seiner Ex-Frau und die unterstützen?
Nee.
Also auch diese Mom vielleicht, aber trotzdem.
Nee, er findet irgendwie diese Familie neben sich sehr spannend. Und er erzählt den Baileys dann auch eines Tages, dass er schwer krank sei. Er habe Krebs und bräuchte unbedingt jemanden, der ihm im Haushalt helfe.
Mhm.
Und er fragt jetzt die Mutter, ob nicht eine von den älteren Töchtern ihm helfen könnte. Und er würde im Gegenzug die Baileys finanziell unterstützen.
Hat er denn Krebs?
Nein, er hat keinen Krebs. Das
ist
eine Masche, weil er, glaube ich, die Töchter der Baileys ganz nett findet. Und tatsächlich durchschaut die Mutter der Baileys das nicht. Sie stimmt jetzt zu. Und ab jetzt unterstützt die älteste Tochter der Baileys, Pam, David und seine Frau im Haushalt. Pam ist 10 Jahre jünger als David und noch ein Teenager. Und trotzdem beginnt David jetzt mit ihr eine Beziehung. Was übrigens sehr auffällig ist, ist, dass die Töchter der Baileys sehr aussehen wie Davids erste Frau und Cinnamons leibliche Mutter.
Mit 15.
Mit 15. Und also Davids Frau hat sich auch, also die haben sich auch voneinander getrennt, weil Davids Frau nicht so alles machen wollte, was er von ihr verlangt hat. Also er war super dominant und Cinnamons Mutter hat sich das nicht gefallen lassen. Und es wirkt ein bisschen so, als würde sich Cinnamons Vater, also David, jetzt einfach ein jüngeres Mädchen suchen, die seiner Ex-Frau ähnlich sieht und die er aber besser dominieren kann.
Inklusive vorgelogener Krebsdiagnose, sodass sie noch mehr unterstützen muss und helfen muss und rumkommandiert wird, weil er ist ja anscheinend krank. Ich frage mich immer bei Leuten, die sich so sehr aufwendige Lügen ausdenken, warum man es nicht ein bisschen einfacher macht, weil das ist ja tatsächlich etwas, das muss er ja jetzt auch ein bisschen durchziehen. Ja. Er kann ja jetzt nicht irgendwie 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen und durchfeiern und rumhüpfen, wenn er eigentlich noch Krebs vortäuschen möchte.
Gut, aber das macht er ja hauptsächlich vor der Mutter der Baileys und die sieht er nicht so viel. Obwohl er sehr viel zu den Baileys auch nach Hause kommt und er schleimt sich auch ganz schön bei denen ein. Also er bringt Essen mit, er nimmt die Kinder mit zu Ausflügen ins Disneyland. Also das scheint irgendwie sein Ding zu sein. Und er kauft diesen ganzen 11 Kindern auch neue Kleidung. Und die Baileys haben nicht besonders viel Geld und deswegen sind die total dankbar darüber. Zu Weihnachten ist David jetzt Santa Claus und zu Ostern ist er der Osterhase. Er ersetzt für die Baileys-Kinder den Vater, den sie nie hatten.
Dinge, die eigentlich nett wären, wenn ich David nicht ohnehin eh schon komisch finde.
Ja.
So in einem anderen Kontext, wenn das hier kein True-Crime-Podcast wäre, wären das alles total die coolen Gesten von jemandem, der eine alleinerziehende Mutter unterstützt. Ja. Zwar nicht seine, wie gesagt, seine Ex-Frau, die auch wahrscheinlich dringend Hilfe bräuchte. Aber gut, also irgendwie hat man natürlich dann das Gefühl, dass das alles sehr berechnend ist, wenn er auch noch auf eine von den Töchtern steht.
Ja, und tatsächlich werden die Baileys jetzt immer abhängiger von David. Und es gibt noch eine Tochter bei den Baileys, wo der Name dir jetzt bestimmt was sagt. Die heißt nämlich Linda.
Hm.
Und Linda ist 13 Jahre alt, als David in ihr Leben tritt. Und sie ist total beeindruckt von diesem Mann, der ihr und ihrer Familie alles ermöglicht, von dem sie nie zu träumen gewagt hat. Linda und David verbringen jetzt immer mehr Zeit miteinander. Und als sie 15 Jahre alt ist, beginnt David eine Beziehung mit ihr.
Wie alt ist David zu diesem Zeitpunkt?
Er ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Also er ist ungefähr 10 Jahre älter als sie, was vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt gar nicht mehr so verwerflich wäre.
Ja.
Aber sie ist halt 15.
Ja, und das ist halt nicht okay.
Ja, und Linda erinnert David ganz besonders an seine erste Frau, nur dass sie eben jünger ist. Und eines Tages verkündet David dann, dass ein Wunder passiert ist. Er hat es geschafft, den Krebs zu besiegen. Kurz danach geht Linda zu ihrer Mutter und sagt, dass sie mit David Sex haben will. Lindas Mutter ist jetzt stinksauer und die beiden zerstreiten sich und Linda zieht aus. Und tatsächlich hat sich jetzt David, oh Wunder, auch von seiner zweiten Frau getrennt. Die hat das vielleicht auch mitgekriegt, dass da sehr viele junge Mädels
sind.
Ja, die gab es ja eigentlich auch. Mit der hat er ja zusammen gewohnt.
Oh Gott.
Ja, und Linda zieht jetzt aus und mit 17 Jahren heiratet Linda dann David in Las Vegas. Nur knapp 2 Monate später trennt sich das Paar aber wieder, weil Linda scheint David anscheinend noch zu unreif zu sein. Ja, also no shit, Sherlock, wenn du halt 10 Jahre älter bist und du einfach ein Kind heiratest.
Mein Gott, das ist auch total kompliziert, sein Leben.
Ja.
Also, das sind so viele Frauen und leider auch alle zu jung.
Alle viel zu jung.
Oh.
Die beiden finden dann aber wieder zusammen. 1982 heiraten sie erneut. Das ist übrigens mittlerweile Davids 5. Ehe.
5. Ehe?
Ja, also er hatte jetzt 3 Frauen und hat ja Linda schon 2-mal geheiratet jetzt.
Ah, okay, aber eine 4. haben wir irgendwie übersprungen. Die gab es dann zwischendrin.
Ja, die gab es noch zwischendrin.
Okay.
Der hatte einfach sehr viele Frauen und er hat sie auch alle sehr schnell geheiratet.
Dürfte ich mal ein Foto von David sehen?
Gleich. Du siehst gleich ein ganzes Familienfoto.
Okay.
Linda und David ziehen jetzt in das kleine Haus im Ocean Breeze. Und Patty, also eine von Lindas Schwestern, darf ebenfalls einziehen.
Weil sie auch noch sehr jung ist
weil
und er sie vielleicht auch wieder mag.
Vielleicht, Leo. Ja, erstmal ist das jetzt eine ganz nette Geste, weil David so nett ist und Lindas Schwester dort mit einziehen lässt. An den Wochenenden wohnt Cinnamon ebenfalls bei David, Linda und ihrer Schwester Patty. Und es dauert auch nicht lange, bis Cinnamon ihre leibliche Mutter so sehr nervt, dass sie komplett zu ihrem Vater ziehen darf. Am Anfang hat Cinnamon noch ihr eigenes Zimmer, doch als Linda schwanger wird, zieht Cinnamon in den Wohnwagen. Und jetzt, hier, Leo, darfst du ein Familienfoto sehen von Patty, Linda, Cinnamon und dem Baby schon.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott. Das ist ganz verwirrend.
Beschreib uns mal, was du siehst.
Holy shit. Also wirklich die einzige, also David und das Baby kann ich noch klar zuordnen
ja.
in ihren Rollen. Das Baby ist halt Baby
ja.
und David ist halt der einzige Mann
ja.
auf diesem Foto. Und dann gibt es 3 blonde, junge Frauen, von denen ich aktuell nicht sagen könnte, wer ist.
Die sehen alle gleich aus, oder?
Die sehen alle sehr jung aus und sehr gleich. Sie haben alle blonde Haare nach außen geföhnt. Also wirklich so mit der gleichen Frisur. Die Locken vorne sind wahrscheinlich mit den gleichen Lockenwickler eingedreht worden.
Mhm.
Und sie gucken alle mit so einem, ja, so ein bisschen gezwungenen Lächeln in die Kamera. Und ich glaube jetzt einfach mal, dass die eine halt Linda sein muss, weil sie halt ein Baby auf ihrem Schoß hat und das macht ja dann wiederum Sinn. Das kann ich noch zuordnen, also Linda und das Baby, aber die anderen beiden Frauen, ich wüsste jetzt nicht, wer Cinnamon ist und wer Patty ist, weil sie sich so ähneln.
Krass, oder? Weil ja. die sind ja nicht verwandt. Also
nee.
Da sieht man jetzt richtig doll, dass David sich einfach eine Frau gesucht hat, die ja seiner Ex-Frau und auch seiner Tochter aufs Haar gleicht. Wie krank ist das bitte?
Und alle haben auch ähnliche Outfits. Sie sind alle in so weißen Kleidern und
Blusen. Und du willst
Blusen.
Doch nicht... Also
sogar das Baby!
Du willst ja nicht, dass deine neue Frau aussieht wie deine Tochter. Wie eklig ist das denn?
Das ist alles total eklig. Und jetzt auch mal kurz zu David, ja? Erstmal würde ich als Linda oder auch irgendeine andere Frau erstmal sagen, David, was soll das denn hier? Wir machen Fotoshooting und dein ganzes T-Shirt ist vollgekleckert.
Ja.
Der hat ja irgendwie nochmal richtig viel, keine Ahnung, Soße draufgelassen.
Ja.
Dann hat der auf jeden Fall auch ein bisschen... Naja, also schon ein Vorteil, dass Linda vor ihm sitzt und sein kleines Bäuchlein verdeckt.
Ja.
Also,
ich finde halt, das sieht aus wie eine Sekte. Ich finde das so gruselig.
Es hat ein bisschen
weil
was
diese drei Frauen sehen so gleich aus. Boah, krass. Ja, ich bin ganz froh, dass wir in diesem Wald sind und der hoffentlich beruhigend auf uns wirkt. Weiß ich jetzt auch nicht.
Tendenziell ist Wald in Kombination mit Kults nicht ganz so beruhigend.
Und True Crime.
Ja.
Nee, wahrscheinlich nicht. Es knackt auch die ganze Zeit.
Aber die Vögel sind süß.
Die Vögel sind süß. Ja, dieses Familienfoto nicht so süß. Aber zurück zu unserem Fall. Also David berichtet ja der Polizei, dass Cinnamon total eifersüchtig gewesen war und das Familienidyll zerstört hat. Also das ist ja seine Story, die er erzählt. Und das Ding ist, Cinnamons leibliche Mutter bestätigt auch Davids Aussagen. Sie sagt, ihre Tochter scheint psychisch krank gewesen zu sein und hat sehr wahrscheinlich den Mord an Linda begangen.
Cinnamons Mutter ist aber auch nicht so nett, oder?
Ja.
Dass sie es nicht zu ihrer Tochter hält?
Sie sagt das, weil sie will, dass Cinnamon vor Gericht als vermindert schuldfähig betrachtet wird.
Ah, okay.
Ob das klappt, wird sich jetzt im Prozess herausstellen. Am 15. August 1985 beginnt dieser. Cinnamons Verteidigung plädiert auf nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt bezeichnet den Mord als kaltblütig. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Cinnamon den Mord begangen habe, weil sie deprimiert war und wütend war, weil ihre Stiefmutter ihr gedroht habe, dass sie das Haus verlassen müsse. Cinnamon ist total ruhig während des ganzen Prozesses. Aber sie schaut immer wieder im Saal hin und her. Hier ist jeder Platz besetzt. Alle sind gekommen, um das mordende Kind zu sehen. Aber einer fehlt. Das einzige Gesicht, nach dem Cinnamon so verzweifelt in der Masse sucht, ist Leo?
David.
Ihr Vater, genau. Aber dieser hat ein ärztliches Attest vorgelegt und soll demnach vernehmungsunfähig sein. Seine Aussage wird stattdessen verschriftlicht und vorgelesen. Entsetzt muss Cinnamon zuhören, was ihr Vater jetzt über sie schreibt. David beschreibt, dass Cinnamon Linda gehasst habe. Das sei auch der wirkliche Grund gewesen, warum sie in dem Wohnwagen neben dem Haus gewohnt habe. Denn die beiden unter einem Dach sei unzumutbar gewesen. Außerdem sei Cinnamon in den Wochen vor dem Mord launisch gewesen und habe immer wieder über Selbstmord gesprochen. Seiner Meinung nach sei Cinnamon psychisch krank.
Aber er hat doch trotzdem als Vater die Verantwortung, dass wenn ein Kind diese Anzeichen zeigt, dass er dann irgendwie eingreifen müsste. Also, er trägt ja die Verantwortung für seine 14-jährige Tochter. Ich finde, das ist alles gerade so super krass, dass er einfach das von sich weist und sagt, ja, Cinnamon ist halt die Komische. So, nein, das ist deine Tochter, du musst sie halt erziehen oder dafür sorgen, dass sie in einem geregelten Umfeld aufwächst.
Also, er erzählt es so, dass er sie einfach nicht mehr erziehen konnte. Dass
okay.
sie so, ja, wirklich auffällig war, dass... alle Angst vor ihr hatten.
Okay.
Und so besteht im Gericht jetzt auch kein Zweifel daran, dass Cinnamon Linda erschossen hat. Und Cinnamons Verteidigungsstrategie geht nicht auf. Gutachter können bei ihr keine Hinweise auf psychische Auffälligkeiten feststellen. Knapp ein halbes Jahr nach Lindas Tod wird ihre Stieftochter Cinnamon verurteilt. Das erste Mal ist hier auch David im Gerichtssaal. Cinnamon starrt ihren Vater an. Versucht verzweifelt, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber er schaut nur auf den Boden. Cinnamon wird jetzt zu 27 Jahren Haft in einem Staatsgefängnis verurteilt. Aber aufgrund ihres Alters wird sie erstmal in einer kalifornischen Jugendeinrichtung untergebracht. Jetzt könnte der Fall ja eigentlich vorbei sein, oder? Also
ja.
Das ist ja unser typischer Fallaufbau jetzt.
Ja, Prozess. Nicht der... Krass ist, also wäre schon ein tragischer Fall, aber ich erwarte irgendwie noch irgendwie eine Antwort auf viele Fragen, die ich habe.
Welche Fragen hast du denn?
Ja, ob das alles so wirklich passiert ist. dass eine Geschichte sich so zuträgt und ein Leben so stattfindet, ist natürlich wahrscheinlicher als irgendwie in einem Krimi mit 1000 Plot-Twists. Aber dadurch, dass ich weiß, welche Fälle wir bei Mord of X oft besprechen, erwarte ich natürlich jetzt noch hier irgendwie ein bisschen einen kleinen...
Eine 14-jährige Mörderin ist dir nicht genug, Leo.
Doch schon, aber...
Was findest du denn dann verdächtig?
David.
Ja.
David finde ich ganz, 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 ganz verdächtig.
Und da bist du nicht die Einzige. Es gibt einen Ermittler namens Jay Newell und der ist sich sicher, irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Obwohl Cinnamon jetzt verurteilt wurde, arbeitet er an dem Fall weiter. Und er fragt Cinnamon immer wieder, was passiert ist und ob sie mit ihm sprechen möchte. Aber Cinnamon schweigt. Bis 3 Jahre später das Mädchen endlich ihr Schweigen bricht. Der Grund dafür ist, Cinnamon ist traurig und sie ist vor allem enttäuscht. Sie hat jetzt erfahren, was ihr Vater wirklich in der Zwischenzeit gemacht hat. David ist bereits kurz nach seiner Verhaftung mit Patty, also Lindas Schwester, zusammengezogen.
Wie, warte mal kurz.
Ja, die haben ja vorher auch schon zusammen gelebt, aber jetzt haben die beiden einfach ein Jahr nach dem Mord geheiratet und sind als Paar zusammengezogen. Also Lindas Schwester hat kurz nachdem ihre eigene Schwester ermordet wurde, ist sie mit David zusammengezogen, also dem Ehemann.
Okay, und genau das meinte ich vorhin mit, ich finde irgendwas daran noch merkwürdig, weil das ist natürlich jetzt eine wesentliche Information, weil genau das gibt ja jetzt quasi auch David ein Motiv, dass Linda sterben müsste.
Ja, weil er ja anscheinend etwas mit ihrer Schwester hatte. Patty ist, als die beiden heiraten, gerade mal 18 Jahre alt. Also ich sehe da ein kleines Muster, muss ich ehrlich sagen, dass er immer einfach jüngere Versionen von seinen vorigen Frauen heiratet.
Ja.
Und was auch super gruselig ist, Patty trägt ab jetzt Lindas Schmuck und auch ihre Klamotten.
Nein.
In nur wenigen Wochen hat sie den Platz ihrer toten Schwester eingenommen.
Alter!
David lebt mit seiner mehr oder weniger neuen Familie jetzt im großen Luxus. Er hat nämlich durch den Tod von Linda deren Lebensversicherung bekommen. Und das sind $835.000. Und damit macht er sich ein sehr entspanntes Leben. Also die haben sich ein größeres Haus gekauft und in der Auffahrt stehen sehr viele neue Autos und auch ein Wohnmobil. Und Patty wird schwanger. 9 Monate später kommt ihr und Davids Kind zur Welt.
Und das hat die Polizei alles nicht rausgefunden, dass Patty und David auch noch eine kleine Affäre hatten, dass David die Lebensversicherung einkassiert.
Naja, es ist ja jetzt jemand verurteilt. Also Cinnamon sitzt ja für den Mord an Linda im Gefängnis. Damit sind ja die Ermittlungen eigentlich abgeschlossen. Cinnamon erfährt das jetzt aber und sie kann das kaum glauben. Sie ist so sauer und sie beschließt jetzt, mit diesem Ermittler zu sprechen. Und so sitzt die mittlerweile 17-jährige Cinnamon Brown wieder in einem orangefarbenen Gefängnis-Jumpsuit in einem grauen Verhörraum. Nur erzählt sie diesmal die ganze Geschichte. Sie erzählt, dass vor 3 Jahren David seiner Tochter und Patty befohlen hat, in den Van der Familie zu steigen und dann losgefahren ist. Und dann erzählen einfach Patty und David Cinnamon, dass Linda anscheinend planen würde, David umzubringen.
Wie?
Ja, also die sagen jetzt, Linda möchte David umbringen und Cinnamon ist auch total, also verwirrt und fragt warum und sie
also
kann das nicht.
Also die Ehefrau.
Die Ehefrau, ja, soll jetzt anscheinend David umbringen wollen. Und David sagt immer wieder, ja, nee, das ist so. Also Linda möchte wirklich ihn töten und das würde bedeuten, David müsste jetzt Patty und Cinnamon verlassen. Und wir wissen ja, wie sehr Cinnamon ihren Vater liebt. Und sie will auf gar keinen Fall, dass ihr Vater geht. Und sie weint und sie fleht ihren Vater an. Papa, bitte bleib, du kannst doch nicht gehen. Und dann guckt David Cinnamon an und sagt, ja, es gibt noch eine Alternative. Wir müssen Linda zuerst töten.
Was sagt er, wäre Lindas Motiv wiederum?
Ja, also er erzählt, dass Linda und ihr Bruder zusammen schon sehr lange vorhaben, David zu töten, weil sie Kontrolle über Davids Unternehmen haben wollen. Also sie sagen, dass Lindas Motiv sei, auch Davids Lebensversicherung zu bekommen. Also ein bisschen absurd, weil man ja weiß, am Ende hat David Lindas Lebensversicherung bekommen. Aber genau, also er erklärt das jetzt alles und Cinnamon ist natürlich auch noch sehr jung und kann das auch alles nicht so einordnen und sie hört einfach nur, mein Papa wird mich verlassen. Und David wird die nächsten Wochen immer, immer wieder Cinnamon diese Geschichte erzählen. Linda wolle ihn umbringen und sie könne ihn nur retten, wenn sie Linda umbringt. Und es wird jetzt ganz absurd, weil David hat das ja Patty und Cinnamon erzählt und die beiden werden jetzt in den nächsten Wochen verschiedene Methoden sich überlegen, wie man Linda umbringen könnte, weil tatsächlich hatte Patty schon eine Affäre mit David, seit sie 15 ist. Also sie ist schon länger die Geliebte von David. Also überlegen sich jetzt Lindas Schwester und Cinnamon verschiedene Möglichkeiten, wie sie Davids Ehefrau umbringen können.
Können alle einfach auch mal ein bisschen entspannter sein.
Ja.
Dann sollen die halt nicht zusammen wohnen, sondern dann sollen sich Leute trennen. Leute sollen untereinander vielleicht Wohngemeinschaften gründen.
Ja.
Linda und Cinnamon könnten ein Team werden, die ja anscheinend vorher die ganze Zeit gegeneinander aufgestachelt werden. Können die einfach mal alle einfach das bisschen anders
das
lösen?
Problem ist, David ist unglaublich manipulativ. Also Cinnamon schlägt zum Beispiel auch vor, dass Linda und David sich einfach trennen lassen.
Ja.
Und er sagt, nee, das funktioniert nicht, sie würde mich trotzdem töten. Und er manipuliert jetzt diese zwei jungen Mädchen total.
Mhm.
Und die beiden sind so eingenommen von David, dass sie jetzt wirklich versuchen, ihm zu gefallen und auch vor allem sein Lob zu bekommen, dass sie ihm halt jetzt die nächsten Wochen immer wieder verschiedene Methoden vorschlagen, Linda zu töten. Also es ist wie so ein Wettstreit. Die eine schlägt dann vor, Linda vor einen Van zu stoßen. Die andere schlägt vor, ihr auf den Kopf zu schlagen. Und dann wird wiederum vorgeschlagen, einen Föhn zum Beispiel in die Wanne zu schmeißen. Also es ist ganz abartig und Linda kriegt das alles halt nicht mit. Ein paar Monate vor dem eigentlichen Mord weckt David Patty und sagt ihr, es sei jetzt Zeit, Linda zu töten. Patty geht dann ins Schlafzimmer und hat die Waffe bereits in der Hand. Sie steht jetzt vor dem Bett und sieht ihre Schwester und sie kann sie einfach nicht töten. Und so beschließt David, dass es Cinnamons Aufgabe sei, Linda zu töten.
Weil genau er es ja nicht tun muss, ne? Er ist natürlich derjenige, der alle manipuliert und sie müssen sozusagen die Drecksarbeit ausführen für ihn.
Ja, er hat auch eine Begründung dafür. Er sagt nämlich, Cinnamon sei ja erst 14 Jahre alt und würde deshalb nicht verurteilt werden. Und falls doch, würde er ihr die besten Anwälte besorgen und sie schnellstmöglich wieder aus dem Gefängnis rausholen. Nach den Schüssen soll Cinnamon dann Tabletten schlucken. Und ihr Vater gibt ihr diese Tabletten und verspricht ihr, die sind komplett harmlos. Und das stimmt nicht. Diese Tabletten hätten Cinnamon umgebracht, wenn sie nicht so viel sich übergeben hätte.
Also wie krank ist eigentlich dieser David? Der hätte seine Frau getötet und auch noch seine Tochter durch die Lügen und durch die Tabletten und so weiter.
Davids Plan war, in dieser Nacht Cinnamon Linda erschießen zu lassen und dann
Cinnamon umbringen zu lassen, damit es aussieht wie Suizid danach,
genau,
oder?
Genau, damit hätten sie das perfekte Verbrechen gehabt. David wäre fein raus gewesen und hätte mit Patty weiterleben können. Also er war bereit, seine eigene Tochter zu opfern, nur um mit seiner neuen Geliebten zusammenzuleben.
Das ist ja auch vor allem eine tickende Zeitbombe für Patty wiederum, weil Patty merkt doch jetzt, wenn die Frauen älter werden, dann ist die Zeit abgelaufen, Davids Ehefrau sein zu können. Und auch ihre Uhr würde damit ja ticken.
Ja, es war halt immer so, ne?
Aber sind halt immer noch Kinder, deswegen konnte man sie so krass beeinflussen.
Und Cinnamon hat ja jetzt der Polizei die Wahrheit erzählt und die Polizei kooperiert jetzt mit Cinnamon. Sie glauben auch, dass Cinnamon nicht alleine hinter dieser Tat steckte. Und sie finden David unglaublich verdächtig. Was sie brauchen, ist eine Art von Beweis oder ein Geständnis. Und deswegen entwickeln sie jetzt einen Plan. Als David das nächste Mal Cinnamon besucht im Gefängnis, wird sie verkabelt und die beiden sprechen miteinander und sie sprechen auch über die Tatnacht. Und ohne es zu wissen, liefert David jetzt selbst die Beweise für seine Anklage. Sag auf keinen Fall was, weil sonst kommen wir alle ins Gefängnis. Aber daran hält sich Cinnamon nicht. Im April 1990 werden Patty und David wegen Mordes und Verschwörung angeklagt. Patty wiederum kooperiert aber mit der Polizei. Sie hat nämlich vor allem Angst, ihre kleine Tochter zu verlieren und sie erzählt jetzt alles, sie bestätigt komplett, was Cinnamon gesagt hat und im Gegenzug wird sie nach Jugendstrafrecht verurteilt, da sie zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt war. Im neuen Prozess wird jetzt festgestellt, dass David hinter dem Mord an Linda steckt. Sein Motiv war, er wollte ihre Lebensversicherung kassieren. Also einfach nur Habgier.
Ja, und Psychopathie, ey, das ist doch alles nicht normal.
Ja, er wird jetzt auch dafür beschuldigt, dass er seine Tochter Cinnamon versucht hat zu überreden, den Mord auf sich zu nehmen. Und vor Gericht erzählt Cinnamon, dass sie in der Tatnacht von ihrem Vater geweckt wurde und er gesagt hätte, dass er jetzt gehen würde. Aber wenn Patty und Cinnamon ihn wirklich lieben würden, dann würden sie jetzt Linda töten. Da merkst du auch, wie manipulativ er ist. Also dieses so, ihr müsst das nicht tun, aber wenn ihr mich wirklich liebt, dann tut ihr es.
Ja, wenn ihr mich behalten wollt als euren Vater / Ehemann, dann müsst ihr jetzt jemanden töten für mich.
Und Cinnamon hat Linda getötet, nur weil sie ihren Vater so sehr geliebt hat. So sehr, dass sie sogar für ihn zur Mörderin wurde. Die Frage ist natürlich, warum hat David Linda nicht einfach selber umgebracht? Zu Cinnamon hat er wohl gesagt, er hätte nicht den Mut dazu. Und ich glaube, es liegt aber eher daran, dass er auf gar keinen Fall verurteilt werden wollte und dass er ja diesen Masterplan hatte, Cinnamon selber umzubringen. Patty erzählt vor Gericht auch, dass sie Cinnamon tatsächlich sogar in der Tatnacht die Waffe in die Hand gegeben hat und sie ganz genau angewiesen hat, wie sie ihre eigene Schwester umbringen sollte.
Puh, auch heftig.
Und sie sagt auch vor Gericht, das finde ich echt krass, ich wollte ihren Tod, ich liebte Linda, aber ich habe David mehr geliebt.
Alter.
Dass du bereit bist, deine eigene Schwester umzubringen. Ja. Also sie wurde mega manipuliert, aber trotzdem.
Ja, dass sozusagen die Manipulation über die Liebe zur Schwester gehen kann, finde ich schon auch echt gruselig.
Und ja, David könnte ja jetzt einfach den Mord gestehen, weil eigentlich hat er keinen Ausweg mehr. Stattdessen hat er einen anderen Plan. Aus dem Gefängnis heraus engagiert er einfach einen Auftragskiller, um Patty, den stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt und diesen Ermittler, der alles rausgefunden hat, zu töten. Und ja, das ist total krank. Aber
wie? Also er will jetzt nochmal, oh Gott.
Er will jetzt drei Leute umbringen. Er will jetzt alle Leute umbringen, die sich sozusagen gegen ihn richten und die seine Verurteilung herbeirufen
können. Ist David auch ein bisschen dumm? Also weil im Endeffekt ist es vielleicht ein bisschen auffällig, wenn die potenziellen Zeugen, die dich hinter Gitter bringen könnten, als der Bezirksstaatsanwalt, als auch der Ermittler, der auch noch auf der Spur ist und dich im Visier hat, wenn genau diese Menschen plötzlich sterben.
Ja, schon sehr, sehr auffällig. Und tatsächlich ist es auch so, der Zellengenosse, den David dafür anheuert, dem er Bescheid sagt, der arbeitet mit der Polizei zusammen und so werden auch diese Gespräche aufgezeichnet und David hat jetzt noch viel mehr Beweise gegen ihn.
Oh mein Gott.
David gesteht während des ganzen Prozesses nicht und behauptet, es wären alles Cinnamon und Patty gewesen, die Lindas Tod geplant haben. Aber das ist tatsächlich zu diesem Zeitpunkt dann wirklich sehr unglaubwürdig, vor allem weil es hier halt unglaublich viele Audiomitschnitte gibt, wo er das Gegenteil behauptet. Spätestens als diese Aufnahmen der Jury vorgespielt werden, ist das Urteil gefallen. Die Geschworenen brauchen nur 7 Stunden, um David am 15. Juni wegen Mordes zu verurteilen. David ist mittlerweile 37 Jahre alt und wird jetzt zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Also er hat nicht die Todesstrafe bekommen und angeblich lag das nur daran, dass er die letzte Tat gestanden hat, also dass er diese 3 Auftragsmorde dann gestanden hat und das hat die Polizei ihm als Entgegenkommen gewertet.
Hm.
Aber dafür bekommt er übrigens auch nochmal 6 Jahre mehr obendrauf.
Okay, also er kommt nicht mehr aus dem Gefängnis
frei. Nein. Der Richter bezeichnet David auch bei der Urteilsverkündung als einen furchteinflößenden Menschen und ein Meister der Manipulation, der schlimmer als Charles Manson sei und ja, dass Charles Manson tatsächlich neben David wie ein Witzbold aussehe.
Oh, auch Dinge, die man als Richter vielleicht nicht sagen sollte, wenn auch Charles Manson wiederum für den Tod von Menschen verantwortlich ist.
Ja, aber es zeigt halt, wie krass David war und wie manipulativ und er hat einfach junge Mädchen und vor allem seine Tochter, seine eigene Tochter so manipuliert.
Ja, er hätte halt den Tod seiner Tochter zu verantworten, wenn sie sich umgebracht hätte mit Tabletten, wenn das funktioniert hätte. Krank und ekelhaft.
Ja, und David schreibt dann aus dem Gefängnis raus auch noch Patty einen Brief. Er sagt, dass er nie wollte, dass sie getötet wird. Und er versucht aber in diesem Brief eigentlich nur, sie noch dazu zu kriegen, dass sie doch noch den Mord gesteht und die ganze Schuld auf sich nimmt, weil da steht noch drin, ich möchte nur die Wahrheit wissen. Ist Linda gestorben, weil du mich wolltest und mich so sehr geliebt hast? Also da sagt er noch so, ist das nicht so, dass du schuld bist? Und sie ist so, nein. Weil tatsächlich ist es so, Patty wird David nie verzeihen für das, was er getan hat. Also, dass er sie so manipuliert hat, dass sie ihre eigene Schwester umbringen wollte, dass sie diese Ermordung geplant hat und ja, er ihr das alles angetan hat. Patty wurde tatsächlich nur zu 4 Jahren Haft in einer staatlichen Jugendstrafanstalt verurteilt und sie hat später einen Gefängniswärter geheiratet und mit ihm 2 Kinder bekommen. Cinnamon wird 1992 nach 7 statt der ursprünglichen 27 Jahre entlassen und zu diesem Zeitpunkt ist sie 21 Jahre alt. Auch sie heiratet und bekommt ein Kind. Später wird sie nochmal über die Tat sprechen in einem Oprah-Interview und dort erzählt sie, wie das Ganze passieren konnte und auch, wie sie jetzt zu David, ihrem Vater, steht.
Und wie?
Ja, ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
I still love him regardless. Mm-hmm. He's still gonna be my father. Mm-hmm. No matter what he did, he's always gonna be my father and I'll love him. But I don't agree on the things that he's done or that he continues to do.
Ja, also total krass. Sie hat gerade eigentlich erzählt, dass sie ihren Vater immer noch liebt und immer lieben wird, weil er immer noch ihr Vater ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie sehr unemotional darüber redet, vielleicht auch, um sich davon zu distanzieren.
Ja.
Und sie wirkte auch generell auch irgendwie noch traumatisiert.
Ich finde, sie wirkt mega traumatisiert und auch so, als hätte sie das alles noch gar nicht realisiert. Wir haben euch ja nur einen kleinen Teil abgespielt. Also Oprah Winfrey sitzt dann noch mit einer Schriftstellerin, die auch ein Buch über diesen Fall geschrieben hat. Und die interviewen Cinnamon und die sind halt die ganze Zeit voll entsetzt über alles. Und Cinnamon wirkt so ein bisschen apathisch.
Ja, also sie genau. Apathisch ist genau das Wort, was ich gesucht habe.
Es sind immer viele Pausen da und dann antwortet sie extrem kurz.
Ja.
Man fragt sich auch wirklich, ob die das überhaupt schon verarbeitet hat, ob die genug Unterstützung bekommen hat, Therapie. Weil natürlich halt, wenn du von deinem Vater so manipuliert wurdest und einfach für ihn einen Mord begangen hast mit 14 Jahren, das macht was mit dir. Und Cinnamon hat halt ihrem Vater auch immer noch gesagt, dass sie ihn liebt. Sie hat ihn einmal geschrieben, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe, Daddy. Und das werde ich immer.
Krass.
Tatsächlich hat David auch noch bis zum Schluss versucht, alle Menschen immer wieder zu manipulieren und davon zu überzeugen, dass er unschuldig ist. Nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung sagt er in einem Interview im Gefängnis, ich habe einen schlechten Deal bekommen. Die Wahrheit ist, dass ich Linda Brown mehr geliebt habe, als ich es je für möglich gehalten hätte, eine Frau zu lieben. Diese Staatsanwälte würden lieber echte Mörder frei herumlaufen lassen als mich. Aber sie sind diejenigen, die damit leben müssen, denn ich garantiere ihnen, dass sie, und damit meint er Cinnamon und Patty, wieder töten werden. Also er beschuldigt jetzt auch noch Patty und Cinnamon, dass sie einfach wieder morden würden. Ich finde es auch krass, weil dieser Mann ist so narzisstisch und so auf sich bezogen, dass er wirklich bereit ist, auch die Menschen, die ihm am nächsten stehen, ne? Seine und Geliebte, ja, seine Tochter, die liefert er alle ans Messer, um sich selber zu retten.
Und trotzdem reden die noch so über ihn.
Ja, die sind halt total manipuliert.
Obwohl der so solche Aussagen tätigt über die, sagt die eigene Tochter, dass sie noch ihren Vater unterstützt.
Ja, er hat es halt wirklich geschafft, diese jungen Frauen, deswegen hat er wahrscheinlich auch junge Frauen gewählt, weil seine erste Frau hat das ja nicht mit sich machen lassen, halt komplett zu manipulieren und einfach auch zu zerstören auf eine gewisse Art und Weise.
Mhm.
Im Alter von 61 Jahren stirbt David eines natürlichen Todes im Gefängnis und bis zum Schluss hat er seine Tat bestritten. Ich finde diesen Fall so crazy, so verwirrend auch irgendwie und vor allem auch einfach richtig gruselig und ekelig, weil hier ein Mann einfach junge Frauen so, Ahnung, eklig zu Sachen gezwungen hat, nur um halt irgendwie mehr Geld zu haben oder selber eine jüngere Frau heiraten zu können.
Ja, das ist wieder so ein Fall, wo ich mich frage, wie kann ein Mensch so viel Macht über andere haben und wie kann er so viel Charisma anscheinend auch haben? Mhm. Oder irgendwas muss er ja haben, was die Leute so manipuliert. Weil ich meine, keine Ahnung, wenn man das jetzt irgendwie so in seinem Alltag vergleicht, wie oft würdest du sagen, triffst du solche Menschen? Das ist ja auch total selten, dass man irgendwie auf jemanden stößt, für den du alles machst.
Ich glaube, das Entscheidende ist ja wirklich, dass diese Frauen mit ihm fast groß geworden sind. Also auch Linda und Patty, der war ja für Linda und Patty auch wie ein Vater.
Ja, das ist halt das Schräge. Ne? Er kam als Vater rüber.
Ja.
Es ist super ekelig. Bah. Also dieser Fall ist erst super verwirrend gewesen, fand ich, weil man da irgendwie auch niemandem glauben konnte und wollte. Und dann am Ende war es wirklich einfach nur noch eklig und verstörend.
Es ist halt so eine True-Crime-Story, wo du echt denkst, das kann nicht sein. Ein 14-jähriges Mädchen bringt ihre Stiefmutter um und dann steckt dahinter, dass ihr eigener Vater sie dazu manipuliert hat.
Mhm.
Und dann die Schwester der Stiefmutter geheiratet hat.
Oh Gott.
Also what the fuck?
Also ich bin froh, dass wir im Wald sitzen und die Vögel jetzt alles geben werden.
Hast du eben gesehen? Eben ist so ein riesen Greifvogel über uns lang geflogen.
Oh Gott, echt?
Ja, ich war so, der ist so groß, aber ich will jetzt nicht die Podcast-Aufnahme unterbrechen.
Ah, mehr habe ich nicht gesehen. Ich war zu beschäftigt damit, David nicht zu verstehen.
Ja, entsetzt zu sein
entsetzt
über David.
Entsetzt zu sein, exakt. Und
vielleicht müssen wir hier wieder so ein Mindmap auf Instagram hochladen oder so. Also so ein Familiengerüst, der hängt mit dem so zusammen und der so...
Ja, das wäre gut, so ein Stammbaum, wo man mal alle Rollen aufgelistet hat. Und ich bin jetzt happy, dass wir hier im Wald sind, also im Garten, und so ein bisschen Ruhe kriegen und wieder ein bisschen runterkommen.
Ja.
Falls ihr einen Leo-Tipp haben wollt, ich suchte gerade eine Serie durch. Eigentlich dachte ich mir, ich gebe jetzt einen Leo-Tipp, der ein bisschen einfacher ist, nach so einem bisschen verwirrenden Fall, mal eher was Plumpes. Aber die Serie, die ich gucke, ist es tatsächlich gar nicht. Die ist so verwirrend auch. Aber dafür ist sie super spannend. Und zwar gucke ich Succession. Ja, und ich habe dir jetzt schon extrem oft davon erzählt und wollte dich extrem oft schon dazu motivieren, das auch zu schauen, weil ich habe Redebedarf.
Ja.
Falls ihr was sehen wollt mit sehr vielen Intrigen und Machtstrukturen einer Familie, die sich gegenseitig ausspielt und so, ist das die perfekte Serie für euch.
Klingt auch passend zu dieser Folge irgendwie.
Schon ein bisschen, ne? Aber es geht nicht wirklich es geht auch um einen kleinen Mord darin, aber der kommt eher nebensächlich drin vor. Es geht eigentlich um alles. Hauptsächlich geht es vor allem um Geld.
Okay.
Und Machtgeilheit.
Ich bin noch bei deinem letzten Leo-Tipp, bei The Last of Us, aber das kommt als nächstes auf die Liste. Leo, hast du schon einen Teaser? Weißt du schon, worum es in der nächsten Folge geht?
Nee, ich habe mehrere Skripte, die ich gerade bearbeite und ich muss mich noch für einen entscheiden.
Wir werden demnächst nochmal über, glaube ich, zwei große Serienmörder sprechen, oder? Das ist ja in Planung.
Werden wir nur über zwei sprechen?
Nein, aber so, ich glaube so übernächste Folge oder so. Ich will mal ein bisschen teasen. Also da kommt vielleicht was...
Die Serienmörder kommen auf euch zu.
Was Großes auf euch zu.
Das sind immer so komische Sätze, die man wirklich nur als True Crime Podcaster sagen kann. Die Serienmörder kommen auf euch zu.
Und damit danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Cheers.
Ciao.